Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Nach einer Woche Pause, die wir uns wohl verdient hatten, nehmen wir heute auf Folge 33 des Data Navigator Podcast. Und zwar kurz nach vier am Freitag, den 28. November, eine halbe Stunde nachdem unser erstes Data Navigator Forum zu Ende gegangen ist, wo wir heute fast 50 Teilnehmende begrüßen durften, um ein bisschen über den Data Act zu plauschen. Diejenigen, die uns hier schon öfter zugehört haben.
Ja, du, aber Martin, kennen. Das war Arbeiten. Das war hartes Arbeiten. Plauschen war eigentlich kaum angesagt.
Es war hartes Arbeiten. Wir sind auch noch in dem gleichen Raum. Der Sound ist anders als sonst. Die Straßenbahn fährt hier gleich vorbei. Aber wir dachten, wir teilen mal ein bisschen die Eindrücke. Da hört man schon die Eindrücke, die losgehen mit dem Bier, was wir uns Hubertus verdient haben in gewisser Weise.
Also zumindest genießen. War ein langer Tag, aber wir werden euch ein bisschen berichten, was da so abgelaufen ist und was uns besonders gefreut oder vielleicht auch nachdenklich gemacht hat. Und das machen wir anhand der Agenda, die uns heute durch den Weg, durch den ganzen Tag begleitet hat. Und die begann?
Die begann mit Damian Böselager von Volt. Der Schattenberichterstatter war damals, was den Data Act angeht.
Schattenberichterstatter ist vielleicht auch etwas zu kurz gegriffen, denn Damian angefangen hat, sich mit dem Data Act zu beschäftigen, ganz junges Mitglied im Europaparlament, jung insofern, dass er gerade vorher gewählt worden war. Und sich dann zwei Themen rausgegriffen hat als junges Mitglied des neuen Europaparlaments. Wie gesagt, Mitgründer von Volt. Und dann hat er sich der grünen Fraktion angeschlossen. Und eines von seinen zwei Themen in der Tat war die Digitalisierung Europas. Ja, da gibt's einiges zu tun. Und Anstand der Data Act. Und da ist er tatsächlich voll mit eingestiegen mit seinem Team. Nicht alleine nur. Und auch mit anderen. Und hat an der zweiten Phase des Data Acts mitgewirkt. Die erste Phase besteht immer darin, dass die Kommission einen Vorschlag macht. Der Vorschlag lag vor, er hat sich eingearbeitet und sie haben doch durchaus wegweisende Veränderungen noch vorgeschlagen und zum Teil auch durchgesetzt. Das hat heute wunderbar berichtet.
Hat er berichtet, hat gesagt, hat eigentlich ein Plädoyer gehalten, wie er es immer macht, möchte ich fast sagen. Wir hatten ihn ja nun auch schon im Podcast für die Data Acts und für seine Idee davon, dass doch es ein bisschen seltsam sei, dass der Hersteller immer die Daten habe und dass es doch richtig sei, dass derjenige, der dafür sorgt, dass diese Daten überhaupt anfallen, indem man zum Beispiel ein vernetztes Produkt nutzt, dass der halt die Daten hat. Das hat er gemacht, hat ein paar gute Sachen gesagt, gucken lassen, natürlich ein paar Anekdoten erzählt dazu, wie es dazu gekommen ist. Aufgeräumt mit dem Data sind Non-Rival Assets.
Ja, das hat mich natürlich etwas geschockt. Das ist einer meiner Lieblingsausdrücke, wie die treuen Zuhörer dieses Podcasts schon mitbekommen haben. Non-Rival Assets. Also ein Asset, das man parallel nutzen kann. Damit hat er aufgeräumt. Er sagte, das ist Schwachsinn. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, Daten zu verticken.
Ja. Hat er just an dieser Stelle gesagt, genau, seine Idee, Daten sind was wert und dann muss es uns auch möglich sein, in Europa diesen Wert kenntlich zu machen und dann eben Daten verkaufen zu können. Und da sprechen wir jetzt nicht über personenbezogene Daten, sondern in erster Linie im B2B-Bereich um Machine Data, um Sensordaten, die jetzt verkauft werden sollen, vertickt werden sollen.
Interessant fand ich aber auch, dass Damian nochmal darauf hingewiesen hat, ausdrücklich, dass er auch die Sichtweise der Hersteller verstehen kann und dass er im Verlaufe dieser Verhandlungen, die da stattfanden, auch mit dafür gesorgt hat, dass ein durchaus weitergehender Ansatz, die Daten auch innerhalb der Produkte, die das Produkt nicht verlassen, auch diese Daten, das war eine Idee zumindest, dass auch diese Daten dem Nutzer zustehen und da hat er auch dagegen gewirkt.
Genau. Was den anwesenden Herstellern heute, ich habe am Rande ein bisschen darüber gesprochen, natürlich schon sehr wichtig war, kann man auch nachvollziehen. Ne? Also wenn wir über IP und Geschäftsgeheimnisse sprechen, dass es einen großen Unterschied macht, ob Daten, die in der Maschine anfallen und da bleiben, dafür sorgen, dass bestimmte Steuerungsmechanismen greifen, rausgegeben werden oder nur allgemein ganz Daten, die eben rausgehen. Ja, was ich noch mitgenommen habe, ist, wir haben ganz kurz über den Omnibus gesprochen, ja. Der ja, ja, wir haben ja in der vorvergangenen Woche jetzt hier im Podcast uns über den Data Act betreffenden Teile gesprochen und eigentlich herausgefunden, dass wir es gut finden, weil wir sagen, der Data Act wird jetzt zu einem Datenwirtschaftsrecht aufgemotzt und ja, zu dem Gesetz, wo man jetzt reinschaut, wie ist es denn jetzt mit dem Free Flow of Data? Ja, er hat sich, er hat kritisch gesehen, die Erleichterungen, die es jetzt dafür Hersteller geben soll, indem sie neue Ausnahmen noch für Geschäftsgeheimnisse kommt oder kommen soll, ob sie so kommt, werden wir sehen. Er meint, da das sei schon wieder eigentlich zu weit.
Und die Unruhe und die Unsicherheit, Unruhe, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger, durchaus ernstzunehmender Aspekt. Jetzt wird das wieder aufgemacht, 2 Monate ist es her, ja, 2,5 Monate seit dem Scharfschalten des Data Acts und schon wird wieder im Grunde darüber diskutiert. Das hat er auch nochmal erwähnt und das ist nachvollziehbar.
Ja. Genau, ja, das war damit. Da gab es eine schöne, kurze, knackige Diskussion mit dem Publikum zu einzelnen Aspekten, die er souverän wie immer beantwortet hat.
Es gab aber eine schöne Episode, kleine. Es gab eine Frage aus dem Publikum zu einem konkreten Paragraphen. Und da war er kurz unsicher.
Artikel 4 Absatz 13, ja. Ja, die Eingeweihten wissen, es geht da um die Frage, ob die Hersteller die Daten eigentlich haben dürfen.
Mhm. Ja. Und dann hat er sie aber später wieder aufgegriffen und die sehr präzise Antwort gegeben. Das hat er gleich aufgegriffen. Also da hat man gesehen, wie so ein Politiker, er ist auch kein klassischer Politiker, aber also er ist ein Politiker, der sein Thema wirklich ernst nimmt und es wirklich lebt. Das war wirklich toll zu sehen.
Ja, das stimmt. Genau, ja, dann hat uns Ralf Kleindiek die Staatssekretärin vorgestellt. Nicht, dass es nötig gewesen wäre, aber sie war da, Frau Professor Luise Hölscher, Staatssekretärin im neuen BMDS, also im Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, also unserem Datenministerium. Und ja, in ihren Zuständigkeitsbereich fällt offenbar der Data Act und sie war mit zwei Kolleginnen und Kollegen da, um hier Rede und Antwort zu stehen, kann man schon sagen.
Absolut. Sie hat sich dieser Aufgabe gestellt. Sie hat auch mal hervorgehoben, ganz am Anfang, dass sie keine Juristin ist, denn wir sind ja hier bei euch in der Kanzlei zu Gast gewesen, aber sie ist Ökonomin und das war ihr besonders wichtig, nochmal das hervorzuheben, auch mit der Berufserfahrung, die sie so mitbringt als Staatssekretärin in verschiedenen Funktionen, insbesondere im Finanzministerium, nämlich, also sie kommt eher aus dem Finanzbereich, hat daher auch eine gewisse Sensibilität für Geschäftsmodelle natürlich, das war durchaus rauszuhören.
Ja. Kann man so sagen. Ja, dann hat sie natürlich kurz auf das Gesetz eingegangen, hat gesagt, dass also das Data Act Durchführungsgesetz, was wir auch beim letzten Mal besprochen haben, was jetzt in the making ist. Dazu vielleicht am Rande, hat es dann auf Nachfrage ergeben, dass also meine Vermutung, dass man das irgendwie noch dieses Jahr durchvorstellen kann, illusorisch sind. Da spricht derjenige, der mit dem Politikbetrieb nur am Rande zu tun hat. Also wir haben relativ präzise Angaben bekommen. Man rechnet damit, dass das im Januar durch den Bundestag geht, dann durch den Bundesrat muss und im März in Kraft tritt. Ja, sodass also es noch ein bisschen dauern wird, bis unter anderem die Bundesnetzagentur offiziell zuständig ist für die Durchsetzung und ja, Überwachung der Einhaltung des Data Act.
Und auch das ist natürlich nichts Verbindliches, sondern es ist so eine Einschätzung gewesen, die Mitarbeitenden auch mitgebracht haben und auch auf Nachfrage dann nochmal geteilt haben. Ja. Interessant war auch das Zusammenspiel mit Brüssel, also da wurde auch drauf eingegangen. Die Staatssekretärin hat erwähnt, dass es ja nicht ganz einfach ist, da auch am Ball zu bleiben bei dem vielen, was über den, in Anführungsstrichen, Zaun geworfen wird. Der Data Act ist ja, wie wir alle wissen, nur eines von vielen Gesetzen, das umgesetzt werden muss. Umgesetzt insofern, dass es zwar unmittelbar gilt, aber eben bestimmte Einzelaspekte noch geregelt werden müssen. Und das klang eigentlich nach einem durchaus ernst genommenen Auftrag, aber auch so ein bisschen in der Skepsis, wie das Verhältnis zwischen den Brüsseler Kollegen und den deutschen Kollegen sich so gestaltet. Wer macht denn eigentlich was und wie werden denn die Brüsseler Kollegen uns da auch unterstützen, damit das ein Erfolg wird?
Ja, darf man gespannt sein. Da hörte man ein bisschen Skepsis raus. Zwischendurch hieß es, als sie da eine Rückfrage von Damian bekam, das ist eine typische Brüssel-Frage, das fand ich irgendwie auch lustig. Ja, weniger typische Brüssel-Frage, sondern meine Frage war, ob es denn irgendwelche Streitpunkte gegeben habe. Das wurde verneint. Und ob welche streitig werden, weil wir natürlich jetzt alle daran interessiert sind, ob das Gesetz nun endlich kommt oder das dann noch mal eine Runde drehen muss. Da verweigerte man natürlich mehr oder minder die Aussage. So ein bisschen war es so, mein Takeaway war, also die Bußgelder, die ja sehr moderat ausfallen im Verhältnis zum Beispiel zu DSGVO-Bußgeldern, werden kein großer Streitpunkt sein. Da waren sich eigentlich alle relativ einig, dass dieser eher niedrige Bußgeldrahmen angemessen sei. Da kann man aus Sicht derjenigen, die Data Act gut finden, geteilter Meinung sein, muss ich ehrlich sagen. Jeder Datenschutzverstoß kann 1 Million kosten. Den Verstoß gegen Data Act kostet im schlimmsten Fall 500.000 Euro. Wo man so ganz vorsichtig war so ein bisschen, ob es jetzt die Kompetenzzuweisung an die BFDI, was den Datenschutz angeht, also die personenbezogenen Daten im Data Act, ob das bei den Ländern für Widerspruch auf Widerspruch stößt. Das könnte noch ein kleiner Punkt sein. Meine jetzt nicht aus der Veranstaltung kommende, aber so Meinung dazu ist, ich glaube, die Bundesländer sind schon ganz froh, wenn die ihre Behörden da nicht noch mehr Aufgaben bekommen. Dann wollen die nachher mehr Stellen haben. Insofern ist das dann vielleicht nicht schlecht, wenn das zur BFDI geht.
Also eine klare Aussage, das hat mir sehr gut gefallen, gab es auch zu dem Fokus. Also wir wollen die Sicherheit für deutsche Unternehmen, auch europäische Unternehmen. Wir wollen, dass sie sich auf ihr Kernbusiness fokussieren können und wir wollen alles dazu beitragen, dass Bürokratie so gering wie möglich ist. Das war eine klare Ansage. Und deswegen auch, wenn wir in Deutschland keine Sonderlocke machen. Also nicht
no
irgendwie.
Goldplating hat sie mehrfach
gesagt. No Goldplating, ganz genau. Nee, fand ich super. Also das ist auch genau das, was wir eigentlich brauchen, wenn wir ein europäisches Konzept verfolgen und einen europäischen Digital- und Datenmarkt aufbauen, dann brauchen wir keine regionalen oder Länder- oder Mitgliedstaatenlösungen oder Umsetzungen. Das kam ganz klar rüber. Da hat sie auch ein Bewusstsein dafür. Das fand ich gut.
Ja. Insgesamt hatte ich sowieso den Eindruck, dass sie die Data Act schon positiv sieht. Und sie hat mindestens zweimal gesagt, in Richtung der Frau Harlinghausen, zu der wir gleich kommen werden, wir machen das gemeinsam.
Ja, super.
Dass sie halt sich schon verpflichtet fühlt, dafür zu sorgen, dass es bekannt wird, dass es die Data Act gibt. Die zuständige Behörde wird ja die Bundesnetzagentur und da dann eben auch zu helfen, wo nötig. Wobei schon auch rauskam, also wenn ihr Fragen habt, liebe Hersteller, wie ihr das jetzt umsetzen sollt oder gar liebe Nutzer, wenn ihr euch da ungerecht behandelt fühlt, wir haben ja jetzt eine Behörde, geht doch dahin mit diesen Sorgen. Das ist auch eine nachvollziehbare Aufgabenteilung.
Aber so ist es auch gedacht, nicht? Also ich meine, im Data Act, im europäischen Data Act ist es genauso vorgesehen, dass jeder Mitgliedstaat eine Behörde benennt, die für diese Umsetzung zuständig ist. Also von daher ist das ja auch okay. Und das bringt uns auch zum dritten Gast des heutigen Tages. Da war nämlich aus der Bundesnetzagentur die Referatsleiterin Frau Harlinghausen dabei, die jetzt ein kleines Team bereits leitet, aber ein größeres Team aufbauen wird. Der Entwurf, wir hatten es schon in unserer vorherigen Folge erwähnt, sieht vor, 19,3 Stellen, wie heute noch mal betont wurde, sind vorgesehen. Dass, wenn das so gut durchgeht, dann ist das durchaus ein ernstzunehmendes Team von gut roundabout 20 Personen, die sich mit dem Data Act beschäftigen.
Und alles, was es jetzt schon gibt auf den Websites der Bundesnetzagentur, ist von Leuten gemacht, die nicht zu diesen 19,3 Personen gehören. Also das muss man ja auch sagen. Ja, also klar kann es dann nachher Stellen umgewidmet werden oder so, aber sie hat deutlich gesagt, dass das man jetzt für einen Übergangszeitraum schon schaffen kann, Leute von anderen Aufgaben abzuziehen. Aber dass man hat schon gemerkt, dass sie sich freut, dann Personal zu bekommen. Ob ihr dann die 59, die es dann vielleicht mal eigentlich vorgesehen waren, nicht besser gefallen hätten, da meint sie, man muss halt nehmen, was man zugeteilt bekommt. Und ehrlicherweise, wir müssen dann eben entscheiden, auch als Bürger, als Parlament, ob uns ausreicht, was die Bundesnetzagentur tut. Mhm. Und wenn wir finden, es wäre doch schön, wenn unser Gejammer losgeht, so nach dem Motto, wir finden, da müsste viel mehr Input kommen. Und wir kommen ja gleich zu dem, was wir dann in diesen Workshops besprochen haben und an Aufträgen auch an die Bundesnetzagentur. Da müssen wir halt schon sagen, okay, es ist halt genau die Person, die da sind. Und solange wir keine Beschwerden da sind und abgearbeitet werden müssen, mag man da noch Zeit haben für schöne FAQs oder für für neue Terms, whatever wir uns da vorstellen können, oder Gesprächsrunden. Aber wenn dann wirklich mal Beschwerdebearbeitung ansteht, dann wird es auch gemacht werden müssen. Aber sie sieht, ich glaube, das ist auch sehr klar geworden, gerade dieses Information, Education, was den Data Act angeht, schon als ihre Aufgabe an.
Und man muss ja jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, also die Tatsache, dass Frau Harlinghausen hier heute dabei war, bevor sie offiziell ernannt ist als Referatsleiterin, ist sie ernannt, aber nicht Zuständigkeit für den Data Act. Da ist die Behörde noch nicht mehr ernannt, offiziell. Die Tatsache, dass sie seit Monaten ein kleines Team, eine Projektgruppe aufgebaut hat, dass sie mit diesen Themen beschäftigt, das ist super. Also das kennen wir eigentlich gar nicht so. Das war, glaube ich, auch in der, hier unter unseren anderen Teilnehmern und Zuhörern ein Aha-Erlebnis. Das war ein gutes Signal.
Absolut. Und welche Gedanken sie sich machen, ja, mit wem sie, dass sie jetzt mit der BIFTI gesprochen haben, das ist irgendwie klar. Aber dass sie eben auch beim Kraftfahrtbundesamt mal super nachgehorcht haben. Sag mal, wenn jetzt hier jemand mit einer Frage zu vernetzten Autos kommt, mit wem sprechen wir denn da eigentlich bei euch, ob die uns da was vom Pferd erzählen oder ob sie es Hand und Fuß erzählen?
Das war ein interessanter Aspekt. Nicht? Da kam auch eine Rückfrage aus dem Publikum. Ja, wie macht ihr das bei der Bundesnetzagentur? Ihr kommt ja aus dem Telco-Bereich und der Energie. Also das ist der Hintergrund der Bundesnetzagentur. Und jetzt habt ihr ein horizontales Gesetz in der Verantwortung, das eigentlich sich mit lauter, wahrscheinlich zukünftig Beschwerden zu sehr spezifischen Sektorthemen beschäftigen muss. Wie macht er das? Und da kam genau diese Antwort.
Genau. Und das sie sagten natürlich schon auch, dass sie das dann Case by Case gucken müssen. Ist auch nachvollziehbar, ne? Dass sie dann schauen müssen, wie sie das dann jeweils umsetzen, weil aus dem Publikum kam Schlagschussbolzen als Beispiel. Wir haben hier Windenergie, wir hatten Mobility, wir haben die Landwirtschaft. Allein das sind drei ganz verschiedene Bereiche, wo sie verschiedene Leute fragen muss. Da darf man gespannt sein, wie sie das umsetzen. Aber sie machen sich Gedanken. Es gab schöne Schaubilder dazu, wann man da mit wem sprechen möchte. Und auch das ist natürlich ein Zeichen, dass man jetzt in den jeweiligen anderen oberen Bundesbehörden dafür sorgen oder mal dafür sorgt, dass die sich bewusst sind, dass sie ein Thema haben. Dass man eben, keine Ahnung, ob das jetzt da der Fall ist, im Kraftfahrtbundesamt weiß, okay, Data Act, da kann sein, dass die Bundesnetzagentur mal kommt und Fragen stellt. Also ein sehr erfrischender Vortrag, ein sehr erfrischender Auftritt auch. Sie war dann auch in dem Workshop, wo ich moderiert habe, dabei. Und war da sehr kooperativ, konstruktiv. Da erhoffen wir uns viel davon. Auch für die, das deutsche Wort für Awareness, wie den Data Act angeht.
Bekanntheitsgrad. Und
genau. Ja.
Aber es gab noch einen anderen Aspekt, das war der internationale Aspekt. Das hat mich besonders gefreut natürlich, das wäre mir ein Herzensanliegen, dir auch. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Mitgliedstaaten, das haben Sie ausdrücklich erwähnt. Ja, da gibt es so eine sogenannte, ich glaube, die heißt Shadow Group oder so. Also die tauschen sich jetzt schon aus und überlegen sich, was machen wir denn in den Fällen, in denen, das wird es immer wieder geben, Daten von einem Hersteller aus einem Land, und der ist dann halt der Dateninhaber, in ein anderes Land fließen, dort passiert irgendwas und dann vielleicht noch ein drittes Land. Wie geht man damit um?
Ja, also das war ein guter Punkt. Gab auch ein konkretes Beispiel. Eine Maschine wird in Spanien gekauft, nach Portugal verschifft und dort werden irgendwelche Daten erhoben. Der Hersteller sitzt in Deutschland. Also da kann man sich natürlich verschiedene, ausreichend komplexe Konstellationen überlegen. Da war sie aber nicht verlegen, da gleich Antworten zu geben. Fand ich sehr gut. Ja, dann hatten wir kurze Pause nur und sind dann in die Workshops gegangen. Wir haben Chatham House Rules vereinbart mit den Workshop-Teilnehmern. Deshalb werden wir euch jetzt nicht berichten, was in den Workshops jeweils passiert ist, sondern nur, was die Ergebnisse waren und vielleicht das Setting kurz. Wir hatten also in drei verschiedenen Räumen drei runde Tische, wo wir gesprochen haben über Windenergie, über Landwirtschaft und über Public Mobility. Jeweils ein Moderator, zwei davon waren wir, der dritte war Markus Zempinski, den ich vielleicht auch schon mal gehört habe. Dann haben wir also mit den jeweiligen Stakeholdern über die verschiedenen Themen besprochen. Wir haben immer drei Sachen uns angeschaut, nämlich welche Datenarten sind denn eigentlich interessant? Gibt es Konsens unter den Teilnehmenden darüber, welche Datenarten wir uns eigentlich anschauen sollten, wenn es um den Data Act geht, wenn es also um die Ansprüche geht, die die Nutzer dort möglicherweise geltend machen wollen. Wir haben dann als zweites uns angeschaut, was ist mit den Streitpunkten, wo gibt es Themen, die diskutiert werden müssen, ohne den Anspruch, da jetzt schon Lösungen herauszuarbeiten. Und das Dritte war, welche Ideen, welche Vorschläge gibt es denn eigentlich, um das umzusetzen? Ja, vielleicht da können wir höchstens High Level mal drüber fliegen. Ne?
Ja, aber ich würde sagen, das erste Ergebnis ist eigentlich die Art des Austausches. Also wir beide haben uns ja vorher auch ausgetauscht, wird das so funktionieren? Da prallen vielleicht dann verschiedene Positionen aufeinander. Das haben wir gar nicht so erlebt. Das war wirklich richtig erfrischend, wie pragmatisch und ehrlich da sich ausgetauscht wurde. Nicht? Also die Diskussionen starteten ja mit der einfachen, wie du gerade gesagt hast, der einfachen Frage, welche sind die relevanten Daten? Da gab es relativ schnellen Konsens eigentlich. Ja. Und bei den kritischen Themen, ja, das wurde auch dann akzeptiert. Ja? Also das Thema Geschäftsgeheimnisse taucht natürlich, ist ja nicht überraschend. Ja. IP und Geschäftsgeheimnisse tauchte in allen drei Gruppen auf. Überhaupt nicht überraschend. Und dass dann auch eben alle drei Beteiligten, die wir da so abgebildet haben, die Hersteller, die Nutzer und die Dritten, so ein Thema dann gleichermaßen akzeptieren und aufgreifen. Fand ich schon mal gut. Also das hat wirklich...
Ist bei mir am Tisch Energy saß ja kein Hersteller. Wir haben ja keinen Hersteller dazu bewegen können, sich da zu exposen. Aber es saßen welche im Publikum, die dann sozusagen nach den Regeln, die wir hier uns überlegt hatten, dann auch beitragen durften, aber eben nur im begrenzten Umfang mitdiskutieren durften. Das hat sehr gut funktioniert, wie ich fand. Aber das IP-Thema lag trotzdem auf dem Tisch und es war allen Beteiligten klar, dass das schon ein Thema ist und dass die Vorstellung von Damian Böselager, ach naja, was soll denn da eigentlich für Geschäftsgeheimnisse sind, dass das wohl ein bisschen kurz springt, dass man schon anerkennen muss, dass dieses Thema ein Thema ist. Und das ist, wir hatten noch ein, zwei Konstellationen in meiner Runde, wo man verstanden hat, okay, das ist nachvollziehbar. Ja, also ich glaube, die Datenarten, da kam jetzt schon so ein bisschen das Erwartbare, ne, das beim Schwingungen im Energiebereich, Temperaturen einzelner Komponenten, das ist jetzt hier bei den Mobility-Leuten unter Betriebsdaten zusammengefasst worden. Das ist klar, dass da um die Daten geht es halt vor allem. Bei der Windenergie kam noch das Wetter dazu, was Dual-Use ist sozusagen. Auch für Maintenance, aber auch für Betrieb. Ab bestimmten Temperaturen darf man ein Windrad nicht betreiben. Das ist ganz wichtig zu wissen und auch zu schätzen, einzuschätzen zu können. Okay, warum läuft das Windrad jetzt nicht mehr? Ist das jetzt eigentlich korrekt? Und dann kam nur am Rande hervor, vielleicht interessiert sich auch jemand anders für die Wetterdaten. Ja.
Wie gesagt, also Wetterdaten bei Landwirtschaft ist natürlich auch ein Thema. Das ist auch nur ein Beispiel gewesen für andere Daten aus öffentlichen Quellen, ja? Also oder offiziellen staatlichen Quellen sogar. Statistiken von statistischen Bundesämtern beispielsweise, Geodaten, all sowas fließt in der Agrarwirtschaft auch gerne mit ein. Und kam da auch zur Sprache, floss dann aber so in den Überbegriff agronomische Daten, also alle Daten, die so ganz grob zum Betriebsablauf gehören, ein. Das fand ich sehr interessant, wie sehr das schon integriert war. Also bei den Landwirten, die sagten, das machen wir seit Jahrzehnten. Ja, die Daten gibt's schon Ewigkeiten und wir arbeiten natürlich mit denen. Und in unseren Betriebssystemen laufen die auch dann da so ein und es ist aber nichts Besonderes. Ja. Ist auch gar kein Thema dazu.
Okay. Ja, also was bei uns großes Thema war und was jetzt auch in anderen Runden eine Rolle spielte, ist das Thema Genauigkeit der Daten. Also sprich, ich habe hier aufgeschrieben, kann selber nicht mehr richtig lesen, zeitliche Auflösung, also überhaupt Auflösung, es macht eben einen Unterschied. Das hatten wir, ich glaube, in der Folge 2 mit dem Michael von Turbid schon besprochen. Es macht einen Unterschied, ob ich 10 Minuten Durchschnittswerte bekomme oder Echtzeitdaten. Ja, dann sehe ich nämlich, ob sich zwischendurch was ändert oder ob einfach der Durchschnitt immer gleich ist. Das ist eine Datenkategorie, die jetzt nicht sozusagen ein welches Datum möchtest du haben, aber was in dem Thema da schon auftauchte und was wohl auch in das Thema reingehört. Also was ist die Genauigkeit der Daten?
Also das war bei uns in der Gruppe Landwirtschaft auch interessant zu hören. Selbst von der Herstellerseite wurde das auch angemerkt. Also Datenqualität und Interpretation ist ein Thema, auch weil selbst aus der Herstellersicht verschiedene Hersteller das sehr unterschiedlich handhaben. Also da wurde auch ganz offen angesprochen, das kann man auch, glaube ich, weil es nachher nochmal zur Sprache kam, nicht nur in der unter drei oder Chatham House Rules Runde, nachher kam nochmal zur Sprache, auch der Unterschied des Umgangs mit einigen Daten zwischen verschiedenen Herstellern aus verschiedenen Geografien, mal ganz grob gesagt. Also Hersteller machen sich auch Gedanken darüber, wie denn Daten eigentlich beschrieben werden sollten und wie man dafür sorgt, dass die Qualität einen gewissen vergleichbaren Standard hat.
Wenig überraschend haben die Hersteller natürlich viel besseren Einblick da drin, welche Daten es überhaupt gibt. Ja, auch darüber haben wir diskutiert, wie fährt denn nun eigentlich der Nutzer darüber, welche Daten es gibt. Da war auf einmal Aufruhr im Saal, als es hieß, da gibt es einen Informationsanspruch, der steht im Gesetz, den seit 12. September dürft ihr fragen und die müssen antworten. An welchen Sensoren werden denn jetzt eigentlich Daten erhoben und nach Hause geschickt?
Das fragt keiner.
Das fragt niemand. Ja, auch das kam raus. Ja. Also das ist vielleicht zum Thema Daten bei den Mobility-Leuten. Das möchte ich gerne noch hervorheben, weil ich es auch in anderen Zusammenhängen schon gesehen habe. Ja, steht Regulierung und Compliance-Daten, dass man, ich weiß gar nicht so ganz genau, worum es da jetzt im Einzelnen ging, aber dass man eben seine Reporting-Verpflichtungen, die man irgendwo hat, zum Beispiel ESG, ja, mit solchen Daten erfüllen kann und ohne sie selber umständlich erheben zu müssen.
Naja, das liegt auch daran, wir hatten das ja auch im Titel schon gesagt, die Arbeitsgruppe heißt eigentlich Public Mobility. Ja. Und insofern war die Stoßrichtung, die Diskussionsrichtung auch so ein bisschen Richtung öffentlicher Nahverkehr. Und da haben wir natürlich eine Verzahnung zwischen dem Interesse auch der Allgemeinheit oder den jeweiligen Verantwortlichen in den Städten und Kommunen, mit den Daten noch was weiteres zu machen. Ja. Und da, ich glaube, da gibt es eine starke Überschneidung zwischen der Öffentlichkeit und der Privatwirtschaft. Das war sehr interessant, ja.
Gut, so, dann zu den Spannungsfeldern, wie wir es genannt haben, oder eben Diskussionsthemen. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also das Thema Geschäftsgeheimnisse war
überall.
Ja, da klar. Hieß es dann zwischendurch mal, ja, wie lösen wir das denn jetzt? Das war nicht der Sinn des heutigen Tages. Das kann man auch nicht mit irgendwie einer halben Stunde lösen. Da muss man halt drüber reden, dass einerseits verhindert wird, dass die berechtigten Bedenken der Hersteller dort vom Tisch gewischt werden und andererseits das nicht das Totschlagsargument ist für ihr kriegt keine Daten wegen Geschäftsgeheimnisschutz. Ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, wird der weniger weit tragen, als man denkt. Wer da nochmal hören will, wie das war, wir haben eine Folge dazu aufgenommen mit den Geschäftsgeheimnissen, die Folge übrigens, mit dem ich am meisten Feedback bekomme, dass sie super gewesen sei, weil die Leute jetzt wirklich verstehen, wie das jetzt eigentlich im Gesetz geregelt ist. Jetzt werden wir sehen, was da jetzt mit dem Omnibus kommt. Aber das ist das Thema IP, was ein Thema ist, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, was aber nahe liegt, ist das Thema Cybersecurity.
Ganz kurz, bevor wir da hingehen, bei IP hatten wir bei uns beim Agrar noch den interessanten Hinweis, ja, pass mal auf, IP, das gilt ja nicht nur für den Maschinenhersteller, sondern das gilt auch für den Landwirt, also für den Nutzer. Auch da gibt es Interessen, dass bestimmte Daten, also sozusagen das Betriebs-IP, wie läuft denn mein Hof oder wie läuft denn mein Fuhrpark, auch nicht geteilt werden. Ja, das ist ein interessanter Rückschluss und das ist ja eigentlich durch den Data Act jetzt etwas eigentlich adressiert worden. Ja? Denn keiner darf was mit den Daten machen, wenn ich das nicht freigebe.
Genau.
Aber kann ich das kontrollieren? Das kam auch zur Sprache.
Okay, sehr schön. Auch mal die andere Richtung sozusagen. Genau, also das ist das Thema IP. Nächstes Thema Cyber. Ja, im Energiebereich natürlich, das ist alles kritisch, also kritische Infrastruktur. Ja. Da gilt überall NIS 2. Und die Frage, ja, wollen wir, dass jetzt irgendwelche Dritten, die bösen Chinesen oder Russen, uns jetzt hier in die Energiesicherheit, Versorgungssicherheit reinfuschen wollen? Wollen wir das wirklich gefährden, indem wir irgendwelchen dahergelaufenen Leuten die Daten geben, die dann die wiederum an Dritte weitergeben und who knows, was dann passiert. Das war ein Thema, das konnte man jetzt nicht, steht aber auch auf dem Mobility-Chart und bei euch.
Ja, bei uns war das kein Thema. Kein Thema, überhaupt nicht. Sondern das Thema war eher, also sowas Ähnliches, artverwandtes Datenabfluss in Richtung, die ich nicht so gut heiße als Landwirt. Beispielsweise, meine Daten fließen Richtung Hyperscaler und die machen dann irgendwas draus, was ich überhaupt nicht so nachvollziehen kann. Und von dort landen sie in irgendwelchen Kanälen, die in meiner Lieferkette wichtig sind, weil meine Lieferanten beispielsweise oder diejenigen, die meine Produkte abnehmen, dass die plötzlich dann Dinge über mich wissen, die ich nicht so gerne teile. Also bei Landwirten ist es ganz sensibel, die Preisentwicklung. Ja, wie wert wird der Preis des Weizens sich im nächsten Jahr entwickeln? Und das ist gehört dazu. Deshalb ist Datenabfluss an dieser Stelle durchaus ein Thema gewesen, aber nicht als Cybersecurity-Thema.
Ein Thema, was auch noch auf die Folie hier oder auf das Poster geschafft hat, war das Thema Schnittstellen, Kapazitäten. Ist das so easy? War ein bisschen umstritten, aber am Ende waren dann doch alle mit einig, dass das funktioniert. Und ansonsten natürlich das Thema Datenschutz hat bei den Energieleuten keinen großen Einfluss gehabt, aber in dem Themenfeld Mobility natürlich schon. Ja, was ist mit den Busfahrern, deren Daten, was ist mit Daten von Leuten, die da mitfahren und so weiter. Allerdings, das habe ich jetzt so am Rande schon mitgenommen, alles schon lösbar.
Also ja, das denke ich auch. Das
die ist, große das Flucht ist, in die DSGVO.
Ja, wird nicht passieren. Das lässt sich relativ schnell klären. Die Fragen werden hochpoppen und dann werden sie auch wieder verschwinden. Ne? Also wir hatten da noch ein Thema interessanterweise, das also quasi an den ganzen Anfang zurückkatapultiert, nämlich die Frage, also als kritischer Punkt, was ist denn eigentlich, das war jetzt bei den Landwirten wieder, Landwirtschaft, was ist denn wirklich der Mehrwert? Wer kann denn hier wirklich einen Mehrwert entwickeln? Ich als Landwirt, ich muss mich auf mein Core-Business fokussieren. Ne? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie ich da noch Mehrwert mit meinen Daten entwickeln kann. Wo ist denn der Business-Case? Und das war beim Wind ganz anders. Da war der Business-Case ganz klar, im Landwirtschaftsbereich nicht. Und das hat uns da auch gewissermaßen nochmal in Erinnerung gerufen, dass die Sektoren sich durchaus unterschiedlich entwickeln. Also in einigen ist der Data Act ganz klar ein Game Changer, in anderen ist es nicht so offensichtlich.
Nicht so offensichtlich, wobei meine Vermutung mal wäre, dass man da noch nicht genug gegraben hat. Vielleicht. Also ja, das Windmodell auszurollen auf andere Branchen wäre etwas, woran ich Lust hätte. Ja, also das scheint mir auf der Hand zu liegen, dass da diese Mittelsperson zu sein auch, vielleicht auch ein Angebot, einen Dataspace zu eröffnen, um der zu sein, der die Daten bekommt von den Herstellern und dann eben dann drauf Knopfdruck, haben wir auch diskutiert, im Plenum teilt. Sehr schön. Ja, das waren die Spannungsfelder. Es gibt noch ein paar mehr, aber das war so das Übergreifende. Ne? Es ist, wie du sagst, es gibt ein paar IP gehört dazu, Cyber, jedenfalls in 2 von 3 Fällen gehört dazu, die einheitlich sind und es gibt ein paar, wo es unterschiedliche Sorgen gibt, unterschiedlicher Sektoren. War schon jetzt nicht so, genau das ist es. Genau, und dann hatten wir als drittes gebeten, doch um Vorschläge, wie kann man denn jetzt eigentlich weitermachen. Ich glaube, eine gewisse Einheitlichkeit rausgehört zu haben bei der Frage, wir müssen halt weiter reden.
Das hatten wir ja auch so angedacht.
An einen Tisch setzen steht hier auf der einen Folie, um schnelle Klarheit zu haben, welche Daten wollen wir denn da eigentlich. Hier auf dem anderen steht Austauschformate für Information, Innovation, Erarbeiten von Modellen. Ja, also der Austausch muss weitergehen. Ich glaube, das ist schon.
Und zwar der Austausch, ich glaube, das ist hier heute auch rübergekommen, der Austausch zwischen den richtigen Leuten. Ja, also wenn mit aller Vorsicht hier, wenn, sag mal, zu viele, zu viele Juristen um den Tisch sitzen, ist das hilfreich vielleicht für die juristischen Diskussionen, aber nicht für die Businessmodell-Diskussionen und vice versa. Ja, wir brauchen die richtige Mischung und wir brauchen vor allen Dingen diejenigen am Tisch, die mit den Businessmodellen und der Frage des Mehrwerts sich auch auskennen. Nicht? Und das kam heute auch rüber. Wir hatten also den Glücksfall, dass eigentlich in jedem Bereich da genügend über Mehrwert gesprochen werden konnte.
Absolut. Und eine Lanze gebrochen für Juristen. Ich habe es da zwischendurch an meinem Tisch, in meinem Roundtable auch gesagt, dass es nicht so schön sei, dass mehr Juristen als Nicht-Juristen im Raum sind. Stellt sich da mal raus, dass ich da an ein, zwei Stellen falsch gelegen habe. Aber am Tisch saßen halt tatsächlich Leute, die nichts mit Jura zu tun haben. Im Publikum dann schon. Wir werden beides brauchen. Dann mag das für den einen oder anderen Juristen eine Herausforderung sein, aber der stellen wir uns dann eben. Das ist das Thema weiter diskutieren. Ein Thema ist nach Standardisierung.
Genau.
Und Guidance. Ja, und da war dann die Bundesnetzagentur schon auch in der Schusslinie, wenn man so möchte. Und ich habe aber schon den Eindruck gewonnen, dass die sich da auch ganz gut fühlt mit, dass sie das auch als ihre Aufgabe sehen. Und dann werden wir sehen, in welchem...
Teilweise würde ich sagen. Ja. Es gibt Themen, die kann sozusagen horizontale Themen, die für alle Sektoren gelten. Da ist sie bestimmt gut positioniert. Und dann gibt es andere Themen, die sollten wahrscheinlich eher innerhalb der Sektoren adressiert werden, wo es darum geht, bestimmte vorhandene Schnittstellen vielleicht nochmal zu optimieren oder bestimmte Sensibilitäten bezüglich Datensätze irgendwie hinzubekommen, Definitionen von, wo ist denn ein Geschäftsgeheimnis gegeben, war uns ein Diskussionspunkt. Ja, helft uns nochmal dabei zu verstehen, was denn eigentlich wirklich die IP bei IP-Themen, die wir als bei IP-Themen vermuten, wie soll man damit umgehen? Das wollten die gerne mal als Leitlinie haben. Das ist natürlich ein anspruchsvoller Vorschlag, aber die Bereitschaft, dort sich auch an Leitlinien zu orientieren, das fand ich interessant. Also es war eigentlich ein Hilferuf fast, ja. Hilft uns bei der Interpretation, dann halten wir uns auch dran. So habe ich es zumindest verstanden.
Ja. Da bin ich ja immer als jemand, der da eher behördenkritisch ist, ein bisschen skeptisch. Ja, der leitgeprüfte Leser von Verlautbarung der Datenschutzkonferenz mag dann da nicht gleich hinterherlaufen. Bin auch nicht so sicher, ob die Bundesnetzagentur nun ausgerechnet was zu IP sagen sollte. Aber es ist, das Thema ist da und die Bereitschaft ist auch da. Ja, wir haben auch gehört, Bereitschaft, sich an Austauschformaten zu beteiligen zu helfen, wo es die Mittel zulassen, sagen wir so. Aber das ist schon auch eine Bitte gewesen und die Bitte, einheitliche Regelungen, einheitliche für Rechtssicherheit zu sorgen durch klare Maßgaben sowohl ans Ministerium als auch an die Behörde.
Und das bringt uns vielleicht zu einem Punkt zurück, einheitliche Maßgaben und einheitliche Handhabung auch across Europe.
Ja.
Da hatten wir ein sehr schönes Beispiel, einen sehr schönen, sehr konkreten Vorschlag aus dem Bereich Agrar. Da kam zur Sprache, dass heute die Anforderungen, Informationen abzuliefern seitens der Landwirte relativ umfassend sind und da ist vielleicht Verbesserungspotenzial. Aber vor allem der Hinweis, guckt mal ins Nachbarland. Nach Dänemark. Die machen das schon super. Die machen das so gut, dass die im Grunde eigentlich gar keinen Data Act und gar keine neuen Geschäftsmodelle brauchen, weil hier von Staatsseite bereits Schnittstellen bestehen und Datendefinitionen, die richtig gut funktionieren. Mhm. Also wir haben uns sehr gefreut. Das war der Hinweis, paneuropäisch zu denken und nach Best Practices zu suchen. Und das ist ja auch unsere Überzeugung, nicht nur in diese Richtung. Vielleicht gibt es auch das eine oder andere, was wir aus Deutschland teilen können. Aber lasst uns da über die Grenzen gucken. Die Holländer sind auch ganz gut unterwegs, was das anbelangt. Gerade im Agrarbereich, die Dänen auch. Und das war ein sehr konkreter Vorschlag, den wir auch dann gerne, damit kommen wir auch gleich zu unserem, wie gehen wir damit weiter um, den wir auch gerne weiterreichen an die entsprechenden Behörden.
Genau, das werden wir jetzt machen. Ja, wir haben hier Fotos gemacht von unseren Posters. Das wird man sicherlich nochmal in ein etwas lesbareres Format bringen müssen. Manche schreiben ja nicht so deutlich, ich zum Beispiel. Anders als Markus, der den Preis bekommen hat für das ordentlichste Plakat. Dann sind wir also mit diesen Erkenntnissen zurück ins Plenum gegangen. Das war, glaube ich, sehr wertvoll, dass wir da auch noch mal ein bisschen geteilt haben, auch für das eine oder andere Aha-Erlebnis aus den anderen Branchen gesorgt haben. Übrigens auch schon mal Spoiler vorweg, Feedback, was wir bekommen haben, war dann auch in die Richtung, mit dem Cross-Sektor sei schon nicht schlecht, auch mal zu erfahren, was ist eigentlich mit denen, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede, was kann man gemeinsam angehen, was nicht. Auch übrigens wiederum an die Bundesnetzagenturvertreter, die hier waren, dass man halt den Eindruck bekommen hat, okay, die nehmen begierig auf, was gibt es da aus den verschiedenen Sektoren, was ist gleich, was ist unterschiedlich. Ja, und dann sind wir haben es Lösungshilfe für die Praxis genannt, die in die letzte Stunde eingestiegen hatten vier kleine Themen mitgebracht, die jetzt eine Viertelstunde und den Anfang gemacht hat Merle Uhl vom, ja. vom DIN.
Ja, Merle Uhl vom DIN, die dankenswerterweise auch ganz kurz eingesprungen ist, kurzfristig für einen Kollegen. Hier nochmal der Dank an dich, Merle. Super gelaufen. Sie hat kurz uns geschildert, was das DIN, ja, das Deutsche Institut für Normung, in diesem ganzen Zusammenhang für eine Rolle hat. Und dabei kamen, glaube ich, zwei Dinge raus. Das erste ist, seitens der EU werden da Aufträge verteilt. Also im Rahmen des Data Acts gibt es Aufträge, wie durch Normung, also auch Setting von, also Setzen von Standards, der die Umsetzung des Data Acts unterstützt werden soll. Und die sind bereits vergeben worden.
Ja. Eben worden und die sind schon relativ weit. Sie, hat gesagt, ist, ja. sie ruft nach Beteiligung, aber man sei schon relativ weit im Detail. Ja,
also eigentlich schon auf der Zielgeraden und wir können damit rechnen, dass es da schon die ersten Ergebnisse, und zwar verabschiedeten Ergebnisse, im ersten Quartal, Ende erstes Quartal 2026 gibt. Das war ein super Signal, auch ganz wichtig natürlich für die Umsetzung eher auf der technischen Seite. Und sie hat auch nochmal in Erinnerung gerufen, dass das ja nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern auch international. Sie arbeiten eng zusammen mit Senelec, das sind die beiden Äquivalenz zum DIN auf europäischer Ebene. Also hier wird nicht nur eine deutsche Lösung ausgearbeitet, sondern eine europäische. Und das, glaube ich, war genau das, was wir hören wollten. Und haben wir uns auch gefreut, dass durchaus zwei oder drei der Teilnehmer im Raum sagten, ne, wir sind auch dabei.
Wir sind dabei, ja, das war für mich auch ein bisschen ein Aha-Erlebnis, weil sie sich auch wirklich gut auskannten und das jetzt nicht als blinden Fleck haben, ach, die macht da irgendwas. Ja, also da wird man hingucken müssen, wenn man überlegt, welche Datenformate sind für uns eigentlich sinnvoll. Ja, das ist ein, ja, der Weg ist ja immer so ein bisschen, also wenn ich mich an die DIN-Vorgaben halte, bin ich compliant, aber ich muss es nicht machen, ich kann es auch auf andere Weise machen und jede Branche, die da jetzt vielleicht steht, vor der Entscheidung steht, machen wir jetzt was Eigenes, ja, sollte sich auf jeden Fall damit befassen. Und wir sprechen ja mit verschiedenen Branchen, ein paar haben wir schon erwähnt. Ja, das ist sicherlich auch ein Weg, den man...
Falls nochmal hier der Hinweis auch drauf, das machen wir ja gerne. Das DIN hat tatsächlich letztes Jahr, es ging dann bis, glaube ich, in diesen März rein oder so, eine ganze Serie veranstaltet von Webinars. Die sind auch auf deren Website zum Data Act. Also da sind verschiedene Sprecher dabei und da gibt es auch ein, zwei Präsentationen, wo sehr detailliert beschrieben wird, welche Standards da, welche Normungen entwickelt und diskutiert werden. Also wer sich da vertiefte Informationen suchen will, der gucke mal bei DIN nach.
So machen wir es. Genau, dann kam Matthias Niebuhr, der den ganzen Tag eine gewisse Beteiligungsrolle hatte. Er saß auch am runden Tisch und hat sich auch so intensiv befasst. Warum? Weil er schon sehr lange sich mit dem Data Act befasst. Ja, er war in der Kommission, die fleißigen Hörer dieses Podcasts wissen es, ich habe es vorhin nachgeschlagen, Folge 9 mit Matthias Niebuhr haben wir gesprochen über die MCTs und SCCs, also die Model Contractual Terms und die Standard Contractual Clauses für die verschiedenen Szenarien. Er hat die hier kurz vorgestellt und ein bisschen eine Lanze gebrochen für diese Regelungen. Ja, sagen wir mal so, sie sind jetzt in der Praxis nicht gerade mega gut angesehen. Hauptvorwurf zu lang. Da bin ich auf seiner Seite zu sagen, also ja, Kürze ist eben not a merit in itself.
Sucht euch raus, was ihr braucht sozusagen. Ja, macht euch mal, also fand ich auch... Also wichtig ist, die sind jetzt veröffentlicht, die sind offiziell, bisher nur auf Englisch. Die Übersetzung steht noch aus, aber sie sind sozusagen offiziell, sind ja nicht verbindlich, aber offiziell zumindest mal abgesegelt, sodass diejenigen, die sich da was raussuchen aus diesen Vorschlägen, natürlich auch sagen können, gut, also mit dem Rückenwind der EU. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das umgesetzt wird. Das war auch sein Aufruf, guckt mal rein. Und ich glaube, der Aufruf ist auch angekommen hier.
Er ist angekommen und ehrlicherweise, ich meine, wir haben ja ohnehin das immer mal wieder positiv erwähnt. Ich verstehe schon, dass man findet, oh, ist so lang und so schwierig. Ja, und auf Englisch und so. Ja, wird auch noch ein bisschen dauern, bis jetzt die Übersetzungen da sind und so. Aber ja, worüber reden wir denn? Wir reden doch über Klauseln. Wie gehe ich mit IP um? Da hilft ein Blick in diese Klauseln schon. Und wenn man vor der Aufgabe steht, sich neue Terms zu geben, die meinen berühmten Absatz 17.4 in den AGB, wir dürfen alles mit den Daten machen, was wir wollen, in Zukunft ersetzen soll, dann ist es vielleicht auch keine Aufgabe, die man an einem Nachmittag schnell runter machen sollte. Ja, das betrifft Ja, wir haben ja heute mehrfach gehört, Paradigmenwechsel, und den muss man dann auch annehmen als Hersteller, wenn man da bestimmte Terms vorgeben möchte. Und wenn ich Nutzer bin und groß genug bin, da meinen Lieferanten Vorgaben zu machen, dann macht es vielleicht auch Sinn, da reinzuschauen.
Und da also, vielleicht nochmal der Hinweis darauf, also er hat es auch dargestellt, sehr schön, es gibt im Grunde drei verschiedene Perspektiven, die alle mit Vorschlägen versehen sind. Verträge zwischen dem Dateninhaber und dem Datennutzer, dem Dateninhaber und dem Dritten und aber auch dem Nutzer und dem Dritten. Also alle Perspektiven sind abgedeckt. Von daher, egal wer, auf welcher Seite ihr, die Zuhörer, steht, es lohnt sich, mal reinzugucken.
Ja, als nächstes steht hier Hubertus von Renne, habe was gesagt. Was hat er gesagt?
Ach, noch mehr? Nee, ich habe eigentlich, wir beide haben ja noch einen kleinen Ausblick gegeben, praktische Hilfen. Das war eigentlich nur die Zusammenfassung auch bisherigen Erfahrungen mit verschiedensten Unternehmen, die sich dem Thema dann doch gestellt haben. Und da zwei Dinge vielleicht an dieser Stelle erwähnt. Das erste ist, es lohnt sich mit den Leuten im eigenen Unternehmen, und zwar aus verschiedensten Bereichen, sich zusammenzusetzen, um sich wirklich erstmal einen Überblick zu verschaffen, um welche Daten, mit welchen Daten man eigentlich weiter agieren will, um welche Daten handelt sich, die mich interessieren und in welchen Systemen sind die. Also eine strukturierte Analyse, welches ist mein Business Case und welche Daten brauche ich dafür und wo sind die? Und dann kommt häufig als Ergebnis nämlich, das ist wirklich aus der Praxis zurückberichtet heraus, dass ich selber wahrscheinlich gar nicht nur entweder Datennutzer bin, sondern auch Datenhalter irgendwo. Also diese klare Aufteilung in auf der einen Seite Datennutzer und auf der anderen Seite Dateninhaber, die geht in der Praxis eigentlich so ins Leere. Ja. Und das dazu braucht man Zeit, das zu verstehen, aber dazu braucht man vor allen Dingen die Kapazitäten, die Expertise und die Sichtweisen im Unternehmen, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Also erster Hinweis, nehmt euch im eigenen Unternehmen die Leute, die mit der Produktentwicklung zu tun haben. Der Einkauf, ganz wichtig, muss dabei sein. Also verschiedenste Bereiche, die sich zusammensetzen und daran arbeiten und dann vor allen Dingen in der nächsten Runde mit dem Hersteller oder dem Lieferanten zusammensetzen, um so einen ähnlichen Austausch herzustellen, wie wir das heute getan haben. Das haben wir besprochen.
Die möglicherweise am geeignetsten sind, überhaupt als Ankerpunkt in einem größeren Unternehmen für den Data Act zuständig zu sein, sind die Data-Leute, die nämlich gefragt werden, wenn es darum geht, hey, wir sind doch Hersteller, welche Daten, die wollen jetzt hier irgendwas von uns, weil die haben den Blick dafür, dass sie selber von Daten profitieren, die sie bekommen. Ja, wenn ich einen Motor herstelle, dann habe ich auch eine Maschine stehen, die den Motor herstellt. Ja, also und habe möglicherweise an den Fragen an den Hersteller der Stanzmaschine oder der Falzmaschine oder der Gussmaschine, whatever, ja, welche Daten kriegt ihr eigentlich und welche Daten helfen uns dort eigentlich? Und wenn man das in einer Person, und wir hatten so zwei, drei Vertreter heute hier, wo ich genau das gesehen habe, dass dort eben auch ein Verständnis dafür besteht, für die Wünsche wiederum der Kunden, wo man selber Hersteller ist, da macht es natürlich schon Sinn, das wären eigentlich die geeignetsten Personen dort, so eine Data Act Ambassadors.
Also das ist überhaupt das Problem der Komponenten innerhalb eines vernetzten Objektes. Dazu, glaube ich, machen wir mal eine eigene Session. Ja. Ne? Aber danach steht auf der Agenda Martin Schirmbacher.
Ja, Martin Schirmbacher konnte hier fast den Schlusspunkt setzen. Ich habe dann mir vorgenommen, nochmal einmal Doing It the Hard Way zu machen. Was ist, wenn ich als Nutzer dastehe und der Hersteller antwortet nicht oder antwortet irgendwie fadenscheinig? Was kann ich da eigentlich machen? Und dann gibt es im Wesentlichen drei Wege. Das eine ist, ich gehe zur Behörde. Ja, es gibt natürlich ein behördliches Einschreiten. Der Referentenentwurf ist da und es gibt jedenfalls mal einen Bußgeldrahmen. Die Behörde kann auch bestimmte Anordnungen treffen. Ihr müsst Daten herausgeben. Ja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Daran muss man sich dann halten. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, selber den Zivilrechtsweg zu beschreiten und zu sagen, ich gehe jetzt zu Gericht mit meinem Anspruch. Ich habe noch so ein bisschen das Thema Schadensersatz aufgemacht und gedacht, also selbst wenn es jetzt dann irgendwie 3 Jahre dauert, bis da mal ein Gericht entschieden hat, ja, die hätten euch vor 3 Jahren die Daten geben müssen. Möglicherweise kann man dann noch einen Schadensersatzanspruch anschließen und sagen, hättet ihr damals meinen Anspruch erfüllt, dann hätte die Sache jetzt hier irgendwie ganz anders ausgesehen und wir hätten Verluste nicht gemacht, die wir jetzt machen. Das war so ein bisschen mein Punkt. Die dritte Ebene ist dann, je nach Denkweise, entweder das Wettbewerbsrecht, Abmahnungen. Ich hoffe, davon bleiben wir weitgehend verschont. Und dann gibt es noch Schiedsgerichte. Da muss man mal gucken, wie diese Schiedsverfahren laufen. Da gibt es noch keine bis jetzt, die sich da akkreditiert haben bei der Bundesnetzagentur. Wie auch, es gibt auch Gesetze noch nicht. Ja, das war so ein bisschen der Abschluss, ne?
Naja, gut, da kam die Abschlussfrage. Genau. Ne? Also wir haben die Frage zurückgespielt ins Publikum. Wie war das für euch? Was wünscht ihr euch? Wie soll es weitergehen? Und das, also haben wir uns eigentlich zwei, drei Dinge, glaube ich, gefreut. Das erste war, ich fange mal an, es gab ausgesprochenes Lob für das Format. Also wir hatten ja nicht so genau absehen können, ob das funktioniert. Mit diesem Fishbowl, wir setzen quasi Leute, und zwar drei, vier, in den inneren Zirkel des runden Tisches, tauschen die sich auch wirklich gut und ehrlich aus. Das hat super geklappt. Und die fanden, das Feedback war sehr positiv. Also dieser Austausch zwischen Interessen, sozusagen Vertretern verschiedener Stakeholder, das hat richtig gut funktioniert. Und da kam das Feedback, das wollen wir weitermachen.
Ja, absolut. Ich habe mich immer zurückgehalten mit Skepsis an dem Format. Ich dachte, Hubertus ist der Berater, der kennt sich aus. Und es ist voll aufgegangen, auch die Aufteilung hier. Mhm. Ja, wir uns auf drei Räume verteilt hier bei uns. Und das dann anschließend zusammenzuführen, war auch sinnvoll. Das war insgesamt, so sagen jedenfalls die Teilnehmenden, eine gute Mischung.
Naja, es kam auch der ausdrückliche Wunsch, lasst uns das, wir im Sektor müssen wir auch was machen, ja klar, aber lasst uns unbedingt auch sektorübergreifend. Ja. Und das kam jetzt von eigentlich allen drei Sektoren, haben das zurückgespielt, also zumindest Einzelstimmen. Das war doch, das war sehr gut, das wollen wir auch aufgreifen. Was kam noch?
Genau, ja, ansonsten allgemeine Zufriedenheit hat uns natürlich auch gefreut mit dem Thema. Ja, und dann auch schon die Bitte, den Versuch zu unternehmen, das in die Politik, in die Debatte zu tragen.
Genau.
Ja, Leute, jetzt haben wir hier den ganzen Tag gesessen und das war ja für einen Großteil der Leute auch Arbeit. Ja. Muss man schon sagen, mit Vorbereitungsarbeit verbunden, nicht nur für uns, sondern auch mit von den Playern, die dabei waren. Vielen Dank an der Stelle, ne, an alle Referierenden und Mitmachenden, Workshop-Teilnehmer und so weiter, dass ihr euch da so Mühe gemacht habt, Statements vorzubereiten, sich auch mal zu überlegen, was sage ich denn da eigentlich, welche Daten und so weiter. Also das war rundum...
Und sich einzulassen auf so eine ehrliche Diskussion. Genau. Also das hat man uns eigentlich so gewünscht, aber nicht wirklich vorstellen können.
Und das jetzt weiterzutragen, ist sozusagen auch als Wunsch an uns herangetragen worden. In die Politik hatten wir auch am Vormittag schon ein bisschen schon abgeklopft, ins BMDS, in die Bundesnetzagentur und hatten schon den Eindruck, dass man da jetzt nicht... Return to Sender macht, sondern da schon interessiert ist. Mhm.
Also ich glaube, der Wunsch im Laufe des Tages ist auch rübergekommen, dass nicht nur bei BMDS und Bundesnetzagentur zu belassen, sondern auch andere Fachministerien mit einzubeziehen. Das hatten wir auch im Radar, fanden wir auch gut so. Und auch mehr Präsenz und mehr Engagement von einigen Verbänden.
Absolut, wollte ich auch gerade noch erwähnen. Absolut. Steht auch hier auf ein paar von unseren grünen Vorschlägen, Zetteln. Ja, Verbandsarbeit, Information, Aufklärung ist auch eine Bitte, die uns hier heute mehr als einmal erreicht hat.
Ja.
So, jetzt haben wir es geschafft, hier in knapp 50 Minuten zusammenzufassen. Unsere, wie viel waren es? 7 Stunden. Ich glaube, wir können zufrieden sein. Bier ist alle, jetzt brauchen wir nicht nochmal anzustoßen. Aber wenn, dann könnten wir es machen. Ich glaube, aus meiner Sicht schon rundum gelungen. Schon auch intensiv in der Vorbereitung.
Spaß gemacht. Ne?
Aber hat auch Spaß gemacht, muss man schon so sagen.
Ja, und das ist für eine gute Sache. Wir haben es am Anfang gesagt und sagen es am Schluss nochmal. Wir machen das aus einer Grundüberzeugung heraus, weil wir glauben, der Data Act an sich ist das nun das Kernstück einer Daten- und Digitalstrategie, die wir in Europa dringend brauchen. Dringend, dringend, dringend brauchen, um auch, ich dachte das jetzt als junger Vater, also als Vater, für die nächste Generation was auf die Beine zu stellen oder vielmehr abzusichern, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaftsordnung nach unseren Werten. Das klingt immer wieder durch im Data Act auch und das ist heute auch durchgeklungen und es hat uns sehr gefreut. Also.
Ja, würde ich auch sagen, sorry für die Tonqualität, das ist jetzt, wie es ist heute, unmittelbar im Anschluss an das erste Data Navigator Forum. Wir müssen uns überlegen, wie wir damit eigentlich weitermachen, aber wir fanden es jedenfalls einen gelungenen Auftakt und werden berichten, wenn es mehr gibt. Ansonsten, Podcast-Folgen wird es demnächst auch wieder geben. Abonniert, wenn ihr darauf Lust habt und ansonsten bis demnächst. Herzlichen Dank an alle, die da waren.
Ja, tschüss.
Ciao.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.